von meiner Seite einen schönen guten Morgen euch alle miteinander. Ich hoffe, ihr könnt es mich hören. Vielleicht, ja genau, die Fenster habt ihr aufgemacht, dass ihr ein bisschen Luft holen könnt. Was war denn die machtvolle Aufgabe, die die Jünger bei der Brotvermehrung getan haben? Was war ihre machtvolle, große und glanzvolle Aufgabe der Jünger? Wer weiß es? Sehr gut. Verteilen und die Reste wieder einsammeln. Und wem hat die ganze Ehre gebührt? Dem Herrn Jesus. Das, was die Jünger gemacht haben, sie haben genommen, was der Herr gegeben hat und haben es der Gemeinde ausgeteilt. Sie haben der Gemeinde, die da waren, gesagt, wo sie sich lagern sollen. Sie sollen sich in Gruppen von 50 zu 50 lagern, sollen sich setzen und die Aufgabe, die die Jünger gehabt haben, das Brot vom Herrn Jesus und die Fische vom Herrn Jesus zu nehmen und sie den Seinen auszuteilen. Und wenn ein Prediger dasteht oder wenn, so wie es der Manfred in den Dienst geht, dann machen wir im Prinzip nichts anderes. Wir nehmen das, was der Herr für die Gemeinde vorbereitet hat und wollen das der Gemeinde geben, so gut wir können, und alle Ehre gebührt ihm. Ihm allein. Ich möchte noch beten mit uns im Vorfeld. Mein lieber Vater im Himmel, wir möchten von Herzen danken, dass du uns versorgst mit dem Brot des Lebens. Wir danken dir von Herzen, Herr, für das Gute, das du uns gibst. Wir danken dir von Herzen, dass du ein jedes Herz von uns kennst. Du blickst in jedes Herz hinein und weißt, wo es steht, wo sein Sinnen und Trachten ist. Und Herr, Du bist es, der alles bewegt und bewirkt. Wir möchten auch jetzt dich sehen in allem, was wir reden und auch hören. Wir möchten beten um offene Herzen, dass wir das, was wichtig ist für unser Leben, annehmen können, umsetzen können. Und so soll es dir zur Ehre gereichen. Und hab Dank jetzt für diese Zeit, die wir mit dir und vor dir haben können. Amen. Lasst uns gemeinsam das Johannesevangelium ausschlagen, Kapitel 13. Ich habe vor einiger Zeit schon über dieses Kapitel begonnen zum Reden. Bin nicht fertig geworden. Ich habe es nach der Weise von Metzgerei-Fachverkäufern gemacht. Darf es ein bisschen mehr sein. Und irgendwann wirst du mit der Zeit nicht fertig. Ich kann euch nicht versprechen, dass es heute besser ist. Aber ich versuche, mich zusammenzureißen. Johannes 13. Ich lese mit euch diesen Text durch und ihr könnt gerne zuhören. Lesen werde ich von 13 bis 15. Anschauen wollen wir uns die Verse 6 bis 11. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm eine Schürze und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schürze zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon spricht zu ihm, Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir haben uns das letzte Mal die Verse 1 bis 5 angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie dieser Dienst der Fußwaschung, was uns zum Vorbild gegeben wurde, wie der Herr es uns zeigt und was die Motivation dabei ist. Die Motivation ist Liebe. Die Liebe zu dem Nächsten, die Liebe zu seiner Gemeinde hier vom Herrn Jesus und auch die Liebe zu den Brüdern untereinander, wenn es darum geht, und den Geschwistern untereinander, wenn es darum geht, einander die Füße zu waschen. Titus 2, Vers 14 heißt es: Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ein Volk zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Aber das letzte Mal haben wir die Abfolge uns angeschaut. Es kommt zuerst darauf an, erlöst zu sein. Und dann die Werke. Um es zu beschreiben, es geht nicht darum, aus guten Werken eine Erlösung zu erlangen, sondern es geht darum, dass wir erlöst wurden, um gute Werke zu tun. Denn zuvor, so sagt die Bibel, ist der Mensch in Gottes Augen geistlich tot. Er kann nichts Gutes tun. Er kann nichts vorbringen, was etwas vor Gott zählen würde. Der Mensch ist geistlich tot. Erst durch die Erlösung und die Wiedergeburt, sagt der Herr Jesus, ihr seid vom Tod zum Leben übergegangen. Und in diesem Leben stehen wir jetzt. Und dann heißt es hier im Titusbrief, dass er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst hat, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Er ist es, der beginnt, sein Volk zu reinigen. Er hat gekauft. Ich stelle mir das jetzt mal ganz einfach so vor. Wenn du Kartoffeln aus dem Karton holst, wie schauen die aus? Ja, die sind meistens dreckig. Gell? Gekauft, erlöst, herausgerissen, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, herausgerissen aus dem Garten, auf den Küchentisch gestellt. Sie sind sein. Sie sind sein. Und er beginnt zu reinigen, diese Gewohnheiten, in denen du steckst. Das ist ja nicht so, dass du, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dass du sofort alles richtig machst, sondern ein Kind Gottes tut seine ersten Schrei. Wir hatten schon mal eine Geburt erlebt. Ich glaube, da sind einige dabei. Ja, wir haben es auch erlebt. Und was ist das Erste, was man bei einem Kind dann erhofft oder sieht, wenn es zur Welt kommt? Es beginnt zu schreien, die Lunge entfaltet sich und es beginnt zu schreien. Dieser Schrei kann das Bekenntnis sein, dass er sagt: Ich habe neues Leben von Gott bekommen. Mein Herr ist Jesus Christus. Und er bekennt. Und Gott fängt an ihm zu arbeiten und an ihm Dinge zu verändern. Und in dem Bereich wollen wir heute reinschauen. Ich habe es überschrieben mit die Predigt vom Baden und Füße waschen, ja. Dienst in ungetrübter Gemeinschaft. Dienst in ungetrübter Gemeinschaft mit deinem Herrn und Heiland. Da Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also sind wir angewiesen auf eine enge, innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, um aus seinem Dienst und aus seinem Werk, in seinem Werk brauchbar zu sein. Johannes 13, Vers 6. Petrus sieht es alles. Der Herr Jesus geht von Jünger zu Jünger und wäscht den Jüngern die Füße. Und mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen wie den Jüngern. Ich hätte erstmal nichts gesagt, weil das wäre für mich ziemlich seltsam gewesen. Aber Petrus war jemand, wie sagt man, der hervorprescht ist. Was wiederum zum Segen war für die anderen. Er hat vielleicht Fragen gestellt, die hätten sich die anderen gar nicht zu fragen traut. Oder er hat Dinge gesagt, die hätte der andere sich gar nicht zu sagen getraut. Aber Petrus hat es getan. Und es wurde uns ganz bewusst hier im Wort auch niedergeschrieben. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Er wusste, was der Herr Jesus alles schon getan hat. Er wusste um seine außergewöhnliche Person. Er wusste darum, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist. Aber damit konnte er nichts anfangen. Wie kann sich der herrliche, heilige Gott so erniedrigen, dass er mir zu Füßen die Füße wäscht? Herr, du wäschst mir die Füße? Das ist so unangenehm. Könnt ihr euch daran erinnern, als Jesus bei Johannes dem Täufer war und er sagt, ich habe nötig, dass du mich taufst, aber du bist doch sündlos jetzt. Klammer, das sind meine Worte. An dir ist kein Fehl und Makel. Du bist doch der Messias von Gott gesandt. Und Jesus sagt, lass es gut sein. Wir wollen die Schrift erfüllen. Und er demütigt sich und begibt sich auf die Ebene der Sünder, obwohl er keine Sünde getan hat. Und er ließ sich taufen. Es war eine Taufe zur Buße, zur Umkehr. Wo hätte der Jesus umkehren müssen? Er hätte es nicht müssen. Und in dieser Situation, ähnlich wie Johannes sagt, Herr, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und hier sagt Simon Petrus, du wäschst mir die Füße? Du bist so heilig. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, wo der Herr Jesus in das Boot von Petrus hineinsteigt und er predigt und danach, nach der Predigt, sagt er zu Petrus, fahrt hinaus und werft euer Netz aus. Puh, okay, Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, Herr. Wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das tun. Boah. Aber auf dein Wort hin. Das ist ein Wort, das wir uns vielleicht in der Bibel groß anstreichen müssen. Auf dein Wort hin will ich das tun. Das Wort Gottes. Auf dein Wort hin will ich das tun. Und sie fahren hinaus und werfen das Netz aus. Und sie fangen eine so derartig große Menge an Fischen, dass Petrus vor Jesus, als er das sieht, niederfällt und er merkt, mit wem er es zu tun hat und er sagt, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mann. Er hat erkannt, wer er selber ist in der Gegenwart des Lichtes Gottes. Und jetzt sieht er, wie dieser Jesus, sein Herr, ihm beginnt, die Füße zu waschen. Ich finde es so bewegend, diese Stelle. Und ich kann diese Frage von Petrus gut verstehen. Herr, du wäschst mir die Füße? Vers 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Und es sind viele Dinge gewesen, die die Jünger nicht verstanden haben. Lasst uns einfach mal ein kurzes Beispiel aufschlagen. Kapitel 12, ein paar Verse weiter vorher, Vers 16. Vers 15 schon. Es geht darum, Vers 14 schon, ich lese euch vor. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs noch nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Sie haben Dinge getan, die sie anfänglich noch gar nicht verstehen und einordnen konnten. Aber der Geist Gottes hat ihnen später gezeigt, was war denn das, was sie da getan haben. Und so ist auch hier eine Situation, wo der Herr Jesus dem Petrus sagen muss, momentan verstehst du diese Situation nicht, was ich hier an dir tue. Aber du wirst es später verstehen. Und du wirst es später erkennen. Und in dem Petrusbrief sehen wir, dass er das auch erkannt hat. Später. Und so ist es auch in unserem Leben. Manche Dinge verstehen wir nicht. Wieso will Gott von mir das? Wir hatten neulich ein Gespräch und es ging darum, um Diebstahl und alles Mögliche. Und bevor ich zum Glauben gefunden habe, war so manches in meinem Leben, was ziemlich schräg war. Und ich weiß, dass ich mir gedacht habe, okay, auf der Baustelle, da liegt genügend Material umeinander. Und andere haben mir den Tipp gegeben, wenn's brauchst, nimm's halt mit. Oh, ja, wenn's der schon sagt, gell. Aber was war's denn? Es war Diebstahl. Oder als Jungs hatte man gedacht, es ist ein Nervenkitzel, in einem Laden zu stehlen. Ohne zu wissen, das ist Diebstahl. Und wir haben es probiert und wir haben es getan. Als ich dann zum Glauben gekommen bin, hat Gott mir seinen Daumen auf diese Stelle gelegt. Und er hat mir gezeigt, Uli, du bist jetzt mein Kind. Aber weißt du noch, damals, als du zu deinem Chef nicht aufrichtig warst, als du in dem Laden warst und Dinge mitgenommen hast, als du auf der Baustelle warst, wo du Sachen geklaut hast, wie willst du mit jetzt umgehen? Ich habe es mal zuerst versucht mit Verschleierungstaktik. Ist schon so lange her, Herr Jesus. Brauchen wir nicht. Und irgendwann merkst du, wie das Wort Gottes wahr wird, was David schreibt im Psalm, die Hand des Herrn lastet schwer auf mir. Und ich denke mir, was soll denn das bringen, wenn ich jetzt da hingehe und zu den Leuten gehe und ihnen das zurückgebe? Ja, die brauchen das gar nicht mehr. Das hat ungefähr eine Woche geklappt. Und du merkst, wie es dem Herrn wichtig wird. Er legt dir was aufs Herz. Zuerst hörst du eine leise Stimme und er lässt dir keine Ruhe mit einer bestimmten Sache, bevor du sie nicht mit ihm angehst. Und irgendwann war der Punkt, da konnte ich nicht mehr aus. Und ich habe mir damals Rat geholt, weil ich war noch jung im Glauben und habe mir gedacht, okay, bevor ich jetzt wohin gehe und ich krieg da recht Schläg, kommt ja alles in Sinn, kann ja sein, gehe ich zu einem weisen Bruder, einem älteren Bruder und frage ihn, was wird passieren, wenn ich das tue? Und er hat damals zu mir gesagt, naja, in der Regel werden sie damit nichts anfangen können, aber es kann ein gutes Zeugnis sein. Und aufgrund dieses Rates bin ich dann als erstes zu dem gegangen, der mir am nahesten gestanden ist, zu meinem Chef. Und habe ihm gesagt, ich bin nicht mit leeren Händen hingegangen. Ich habe über 100 Überstunden gehabt und habe mir gedacht damit, dass ich nicht mit leeren Händen komme. Boah, war das ein Kampf für mich. Und davor hätte ich nur Urlaub braucht. Ich hätte ja noch... Und dann sage ich zum Herrn, Herr Jesus, ich brauche Urlaub, ich brauche nicht Ärger. Doch, geh hin und bekenn, was du getan hast. Ich bin hingegangen, merkt irgendjemand, sieht mich. Vor meinem Chef gestanden und habe ihm gesagt, ich muss dir bekennen, dass ich dich vielfach angelogen habe, dass ich geschwänzt habe in der Arbeit und dir gesagt habe, dass ich krank bin. Das ist auch eine Art Diebstahl. Und mein Chef, hat einmal sich im Kreis dreht. Juniorchef ist raus, er wusste, jetzt wird's schlimm. Aber ich bin nicht allein gegangen, sondern Herr Jesus, ich gehe mit dir und will tun, was du sagst, auch wenn ich es nicht verstehe. Und mein Chef hat danach gesagt, behalte deine Überstunden, ehrlich, werd am längsten. Und danach hat er gesagt, und ich brauche Urlaub. Und Urlaub kriegst du auch noch. Ich verstand nicht, warum der Herr Jesus das von mir wollte. Und ihr Lieben, wenn ich heute meine Finger denken, sie könnten irgendwas brauchen, dann denke ich an diese Situation zurück und weiß, dass mein Herr alles sieht und mir auch auf die Finger guckt. Und er verändert uns. Er ist es, der uns verändert. Und wenn wir Fehler machen, er geht mit uns, um die Dinge in Ordnung zu bringen. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich wusste nicht, was das soll. Mir war es zutiefst unangenehm, diesen Weg zu gehen. Aber in dem Moment und durch die Hilfe von dem Bruder konnte ich diesen Weg gehen. Und es war mir zum Segen und dem Herrn zum Zeugnis vielleicht für die Gegenüber. Und so war das mein erster, schwerster Schritt. Und danach konnte ich leichter die anderen Schritte gehen, zu den Baufirmen gehen, teilweise Material zurückbringen. Irgendjemand hat dann gesagt, wieso gibst du das nur zurück? Das haben wir doch alles schon bezahlt. Nein. Und konnte Schritt für Schritt Dinge in Ordnung bringen, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Soweit es nur möglich war. Manche Dinge wirst du nicht in Ordnung bringen können. Aber das hier war einfach in meinem Leben dem Herrn wichtig, dass ich die Dinge, die ich ausräumen kann, ausräumte. Vers 8. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. In der Bibel will ich gar nicht lesen, weil, hat der Arbeitskollege zu mir mal gesagt, war ehrlich, er hat gesagt, ich will gar nicht wissen, was da drin steht, weil sonst weiß ich ja nur, was ich alles falsch mache. Boah, jetzt hat er schon so eine super Erkenntnis, gell, dass er merkt, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe ja gar keine reine Weste, aber ich will niemand, der mir das zeigt. Das reicht schon, wenn ich es weiß. Wenn du überhaupt weißt. Auf gar keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Ich will nicht, dass dieses Licht in mein Leben scheint. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber das ist mir so ein Beispiel. Ich habe mit einem Arbeitskollegen eine Decke gebaut. Und dann habe ich gedacht, das schaut ganz schön schief aus. Ich habe gedacht, weißt du was, ich stelle unseren Laser auf. Ein Laser, der zeigt dann eine exakte, waagerechte Linie. Schalt ihn an und dann sehen wir, die Decke macht so, so. Ja. Mein Arbeitskollege sagt, Problembehebung, schalt das Licht aus. Mach das Ding aus. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Mach das Ding aus. Ich will nicht in die Gemeinschaft unter die Gläubigen gehen. Ich will nicht in der Bibel lesen. Mach das Licht aus. Kennst du das? Über die Stelle lese ich jetzt gar nicht, Herr Jesus. Da lese ich gar nicht drüber. Die tut jedes Mal weh, wenn ich darüber lese. Und es mag sein, dass es weh tut. Es mag sein, dass du da zum Beispiel deine Frau nicht lieben möchtest. Ich bin doch schon da, ich zahle doch schon alles und so weiter. Es mag sein, dass du deinen Mann nicht, dich nicht unterordnen willst. Er macht nur Fehler. Ich hätte so oder so gemacht. Das tut weh. Und doch sagt das Wort Gottes dir diese Dinge. Weil es dir zum Segen ist, weil es dir zum Guten ist, weil es zur Ehre Gottes ist, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird und. Warum soll das Wort Gottes nicht verlästert werden? Damit der Nächste, der vielleicht auf der Suche ist, erkennt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und zum Leben findet. Und so spricht der Herr in seiner Liebe durch sein Wort in sanfter Stimme, aber bestimmt manche Dinge an, oder er gebraucht Menschen, Brüder, die dir Dinge zeigen, sind wir wieder beim Füßewaschen, damit du dich verändern kannst, damit du nicht darin bleibst, wo du bist. Und manche Dinge sind nicht so schwierig. Ein Mensch steht davor, vor der Tür zum Glauben. Und manches hört sich so kompliziert an. Und was sagen die Jünger? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Einfache Worte. Vertrau drauf. Geheim in dein Kämmerchen, bete zu deinem Gott. Herr, hier ist mein Leben. Hier ist mein ganzer Scherbenhaufen. Hier bin ich. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das Werk hat er vollbracht. Er ist es, der alles getan hat. Er ist es, warum wir immer wieder vom Kreuz reden. Das Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Wie kann man an einen Gott glauben, der sich so was Blutigem unterziehen hat lassen? Denen aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft und Heiligkeit. Weil sie wissen, beim Kreuz ist Vergebung. Du hast mir vergeben. Und den Dienst, den ich tue, den tue ich, weil er mich liebt. Ich tue ihn nicht, um geliebt zu werden, sondern ich tue ihn, weil er mich liebt. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Zu dienen, weil er dich liebt. Und seine Liebe hat er am Kreuz erwiesen und erlebt. Er ist nicht im Tod geblieben. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wow, jetzt hat Petrus gemerkt, nee, Herr Jesus, mit dir will ich zusammen sein. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Im Epheser 5, Vers 26 heißt es, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie heilige. Es bist nicht du selber, der sich heiligt, sondern Epheserbrief sagt, er heiligt sie. Also, er hat die Kartoffel rausgerissen, zu seinem Eigentum gemacht, auf den Küchentisch gesetzt, und er beginnt, sie zu reinigen. Ich weiß, das Bild hat Haken und Makel, aber einfach nur, um eine Grundwahrheit zu verdeutlichen. Herausgerissen, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und er beginnt, Dinge heil zu machen, die einfach aufgrund dessen, wo du gesteckt bist, an dir waren. Er beginnt, den Leben zu verändern. Und er tut dich nicht in der Erde putzen, okay? Er reißt dich zuvor heraus und versetzt dich in sein Reich und du bist sein. Und jetzt beginnt er dich zu heiligen, beginnt er an deinem Leben zu handeln. Was heißt es, keine Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn Jesus? Was heißt es? Das ist schon ein bitteres Wort. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Es sind Dinge, die vielleicht zwischen dir und dem Herrn Jesus stehen und die da sind, die es schwer machen, in seine Gemeinschaft zu kommen. Er hat dich herausgerissen, du bist sein Kind und jetzt muss diese Gemeinschaft vielleicht auch klar werden. Es müssen Dinge, du musst Dinge lassen, Dinge wegtun oder Dinge wieder neu anfangen zu tun. Für die Gemeinde ist es wichtig, das Brotbrechen zum Beispiel, die Gemeinschaft zu haben, die Gemeinschaft unter den Heiligen haben, das Brotbrechen immer wieder zu verstehen, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Jetzt kannst du das intellektuell wissen, ich weiß das doch, aber ich brauche doch kein Abendmahl nicht. Dann hast du übersehen, dass der Herr sagt, tut dies, komm. Er fordert dich auf zu kommen. Weiß Sonntagmorgen, 9 Uhr. Ausschlafen, Herr. Ja, du wirst zur Ruhe kommen, aber du kommst bei mir zur Ruhe. Lasst euch Mut machen, das nicht zu übersehen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann komm in diese Gemeinschaft. Versuch auch diese Gemeinschaft zu suchen. Und auch vor allem so eine innige Gemeinschaft auch im Brotbrechen zu haben, wo du immer wieder verstehen darfst, er hat mich zuvor geliebt. Epheser 4, Vers 30 heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und darunter wird das ein oder andere aufzeigt, was diese Gemeinschaft betrüben kann. Wenn du in Sünde verharrst, ich will mich nicht verändern lassen. Ganz spannend, wir zitieren sehr oft Römer 12, die ersten zwei Verse. Und da heißt es im Vers 2, lasst euch verändern in eurem Denken und in eurem Wesen. Da heißt nicht, veränder dich in deinem Denken und Wesen, sondern lass dich von ihm verändern. Schlagen wir es kurz auf, sonst schlage ich irgendwas Falsches. Römer 12. Vers 2 heißt, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Lasst dich verändern. Sei bereit, dass er dich verändert. Dass du nicht so bleibst, wie du bist. Es gibt Dinge, wo man sagt, das ist doch voll vernünftig. Das ist doch voll vernünftig, dass ich so viel wie möglich mir fürs Alter Vorsorge schaffe. Es ist nicht schlecht, Vorsorge zu treiben, wohlgemerkt. Aber man kann es auch übertreiben. Okay? Lass dich verändern. Für die Welt ist es eine Torheit, hier Sonntagmorgen zusammenzukommen, wenn das Wetter draußen schön ist. Okay, wenn es regnet und du im Dassen stehst, kommst halt da rein. Okay? Aber für die Kinder Gottes ist es wichtig, diese Gemeinschaft zu suchen. Hier zu sein. Auch sich an einem Tag in der Woche zu sagen, das ist ein Tag für die Gemeinde. Das ist, mag's Hauskreis sein, mag's Bibelstunde sein. Diese Gemeinschaft zu sein. Lass dich verändern. Und die Veränderung beginnt im Denken. Denn nach dem, was du denken wirst, so wirst du handeln. Oder um es so auszudrücken, wovon dein Herz voll ist, geht der Mund über. Oder wovon dein Herz voll ist, so wirst du auch handeln. Wenn du mit Herz und Blut ein Fußballspieler bist, dann wirst du da sitzen und denken, es kommt heute Abend ein Fußballspiel. Okay? Und du wirst dementsprechend handeln. Wenn dein Herz voll ist von der Liebe zum Herrn Jesus, dann wird dein Begehren sein, Herr Jesus, heute will ich dies und jenes tun. Heute trifft sich der oder der, auch ich möchte mit dem Bruder zusammen sein. Ach, was ist an der Stelle schon wieder gestanden? Was hast du zu mir gesagt? Es wird dich bewegen. Lass dich verändern in deinem Denken. Lass dich verändern so, dass Gott dein Denken bestimmt. Das ist ja voll langweilig. Da darf ja dies und jenes nicht mehr. So hat mir mein Arbeitskollege gesagt. Dann darf ich das ja gar nicht mehr tun. Und ich musste ihm sagen, nee, weißt du, ich mag das gar nicht mehr tun. Okay? Das Wesen wurde verändert. Ich mag das nicht mehr tun. Zu Timotheus sagt Paulus, dass er den Glauben und ein gutes Gewissen bewahren soll. Ein gutes Gewissen zu bewahren. Es ist schwierig für dich, ein gutes Gewissen zu bewahren, wenn du bis nachts um 3 in der Diskothek drin sitzt. Habe ich alles ausprobiert. Okay? Das klappt nicht. Irgendwann hat mir der Herr gezeigt, Uli, das ist jetzt nicht mehr dein Platz. Ich habe zum Glauben gefunden und ich habe so, in der Regel war das bei mir so, dass ich mit einem Freund immer noch weggegangen bin. Ich habe mir gedacht, naja, danach kann ich ja immer noch in die Jugend gehen oder nach der Jugend kann ich immer noch weggehen oder kann dies und jenes machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es passt nicht so. Den ersten Abend habe ich es nur bis 3 Uhr nachts ausgehalten in der Diskothek. Boah, das war voll laut, haben wir gedacht, so laut war es doch sonst nie. Die Woche drauf habe ich es nur geschafft bis 12 Uhr und mir haben die Ohren sowas von wehtan. Und ich habe mir gedacht, so laut war das noch nie. Und der Herr zeigt dir seinen Platz, wo dein Platz ist. Die Woche drauf, die Diskothek hat noch gar nicht angefangen. Mein Freund war für die Lichter zuständig, dass alles schön blinkt, zur richtigen Zeit und so weiter. Dann stehe ich da in der Diskothek und denke mir, und wenn jetzt gleich wieder die Musik angeht, das wird es noch lauter. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie der Herr mir zeigt, hier kannst du kein gutes Gewissen haben. Ich bin zu meinem Freund gegangen und habe gesagt, lieber Freund, das heute war der letzte Tag, dass ich hier bin. Das ist nicht mehr mein Platz. Und seitdem, das müssten jetzt 25 Jahre her sein, bin ich nicht mehr dorthin gegangen. Für meinen Freund war das furchtbar. Der hat gedacht, du bist jetzt total durch den Wind. Aber ich wusste, dass es nicht mehr mein Platz war. Lasst euch verändern in eurem Denken. Und dass du ein gutes Gewissen haben kannst. Und mit dem guten Gewissen ist es ja so eine Sache. In Johannes 3, Vers 20 wird gesagt, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Hast du Freimütigkeit, zu ihm zu gehen? Und doch, manchmal sind Dinge, wo du merkst, Herr Jesus, ich merke, du möchtest, dass ich mich bei jemandem entschuldige. Wenn du impulsiv bist, dann redest du mal schnell. Okay? Und irgendwann kommt es dir nach einer gewissen Zeit, heieiei, ich glaube, dem habe ich da wirklich Mühe gemacht. Schaffst du es noch, dich zu entschuldigen? Schaffst du es noch, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich hab hier einen Fehler gemacht, du bist im Recht? Oder bist du schon auf dem Punkt, wo du sagst, boah, wenn ich mich jetzt entschuldige, das ist ja dann schlecht für mich. Wie stehe ich denn dann da, wenn ich Schuld eingestehe? Schwächling, kommt's auf einmal in deinem Ohr. Mit Recht hat er. Schaffst du es noch, dich zu entschuldigen? Schaffst du es, Frieden zu schließen? Einzugestehen. Du wirst es nicht schaffen, solange du fliehst vor dem Wort Gottes, solange du fliehst vor der Gemeinschaft. Aber in der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zeigt er dir Dinge auf. Es wird dir sehr zum Segen sein und deinem Umfeld. Freimütigkeit zu Gott zu haben und Dinge mit ihm anzugehen. Und ich bin so dankbar und froh, der Herr weiß es, wie viel ich schon verbockt habe und immer wieder verbockt. Und wenn er mir hilft, das zu sehen, es mag auch sein, dass es deiner Frau auffällt und sie sagt es dir oder ein Bruder sagt es dir, hinzugehen, Dinge wieder gut zu machen oder zumindest ein entschuldige Bitte zu sagen. Und er lässt dich nicht allein solche Wege gehen. Er geht mit dir. Und da bin ich so dankbar. Vers 9, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Weil er merkt, dass er so vor dem lebendigen Gott ja gar nicht bestehen kann, dass er im Vergleich zu Gott, ich bin ein elender Sünder, Lukas 5, Vers 8, ich bin ein sündiger Mensch. Paulus arbeitet es auf in Römer 7, Vers 18. Da heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Hier eine gute Klammer zu verstehen. Wenn Paulus das hier sagt, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, da ist nichts Gutes im Menschen, okay? Manchmal meint man, ah ja, man muss das Gute rauskitzeln oder so. Es ist nichts Gutes im Menschen. Das ist die Diagnose Gottes. Deswegen auch jede Art von Seelsorge muss immer ans Kreuz führen. Oftmals hat es mit Schuld und Sünde auch zu tun. Mit Hader und Streit. Es muss zu Christus führen. Christus muss das Zentrum sein der Seelsorge. Das heitert doch gleich auf. Er ist das Zentrum auch der Seelsorge. Der Herr Jesus sagt, wenn ich dich nicht reinige, also muss auch der Seelsorger wissen, du als Seelsorger, du kannst dem nicht helfen, du kannst vielleicht für ihn beten, du kannst ihm aus dem Wort Gottes weiterhelfen, aber du musst ihn zu Christus führen. Und Christus führt ihn ans Kreuz. Und manchmal ist es einfach, dass er erkennt, boah, ich habe mich verschuldigt. Wieso geht's dem David so schlecht mit Bauchweh und allem drum und dran? Oh, ich weiß nicht mehr. Bin so schlecht im Aufstehen und so weiter. Und die Hand des Herrn lag schwer auf mir. Und er soll zum Nachdenken kommen. Weißt du, was passiert ist? Und der Seelsorger, wenn derjenige denn kommt, führt ihn zu Christus. Und am Kreuz ist die Vergebung. Er hat bezahlt. Und ihr Lieben, als er dich als Kind Gottes angenommen hat, dann wusste er, was du 2024 tust. Er wusste um deine Schuld, die noch kommt und die war. Er hat dich völlig angenommen. Und du kannst ihn nicht schocken. Oder enttäuschen, weil dann hätte er sich täuschen lassen müssen. Und er kann nicht getäuscht werden. Der Seelsorger muss die betrübte Seele zu Christus führen. Und Christus wird ihm das Kreuz zeigen. Und am Kreuz wird es Vergebung geben. So viel die Theorie. Aber auch in der Praxis ist es so. Jakobus sagt, bekennt einander die Schuld. Bekennt einander. Such dir jemand, wo du weißt, da habe ich Vertrauen, dem du was sagen kannst. Betet füreinander. Führ ihn in die Nähe Gottes. Wer gebadet ist, ist ganz rein. Johannes 15, Vers 3 heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nimm dir zu Hause vor, weil mir die Zeit heute schon wieder nicht reicht, und lies den Epheserbrief durch. Lies Kapitel 1, lies, wo es da heißt, in ihm, Vers 13, der mit dem Geist Gottes versiegelt. Du bist sein. Okay? Auch wenn in deinem Leben manche Ecken und Kanten da sind, die er noch schleifen und wegtun muss. Du bist sein. Wenn du sein Kind bist, bist du sein. Es ist nicht so, dass er dich, sind wir wieder bei den Kartoffeln, rausgerissen hat, auf den Küchentisch gestellt hat und dachte, ja das, wenn ich gewusst hätte, dass die Kartoffel so ist, ja komm, die stecken wir wieder runter. Ja? Nein, du bist sein, ja, sein Kind. Was ist mit meiner Sünde, mit meiner grundlegenden Sünde denn passiert? Wollen wir ein paar Stellen uns anschauen. Um euch Mut zu machen. Psalm 103 haben wir heute Morgen schon gelesen. 103, Vers 12 heißt es, dass er die Sünden von uns so weit entfernt, wie der Osten vom Westen weg ist. Bist du sein Kind, dann hat er die Sünde von dir so weit weggenommen, dass du wirst Osten und Westen nie zusammenbringen. Funktioniert nicht, weil er immer Westen bleiben wird und immer Osten bleiben wird. Jesaja 1, Vers 18. Ach, das ist so ein schöner Vers, den schlagen wir auf. Jesaja 1, 18. Da heißt es, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot wie Karmesin, sind sie rot wie Karmesin, so sollen sie weiß wie Wolle werden. Und wenn es schneit, vielleicht schneit es ja nochmal, wissen wir nicht, wir wollen es zwar nicht. Aber wenn es schneit, dann schau dir die Flocken an und verstehe dieses Bild. Wenn deine Sünden rot wie Scharlach waren, so sind sie weiß geworden wie Schnee. Kommt doch, sagt er, kommt doch, kommt zu mir. Diese Sündenvergebung, er hat dich völlig frei gemacht. Dann haben wir Jesaja 38, 17. Er wird die Sünden hinter seinen Rücken werfen. Deine Sünden hinter seinen Rücken. Hinterm Rücken sind sie nicht mehr vor seinem Angesicht, dass er sie täglich anschaut, sondern er hat sie hinter deinen Rücken geworfen. Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Jeremia 31, 34. Gott zertritt unsere Sünden unter seine Füße. Micha 7, Vers 19. Gott wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Micha 7, Vers 19. Denn deine Gnade ist groß über mir. Und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Wer gebadet hat, ist ganz rein. Rein in Christus. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Alles, was du brauchst, findest du in Christus. Die Zeit ist schon wieder. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ausgenommen die Füße. Die Zeit nehmen wir uns noch. Jetzt ist es ja so, du bist ein Kind Gottes. Du hast zum Leben gefunden, du bist aus dem Kartoffelacker raus, auf dem Küchentisch. Und Gott arbeitet an dir und verändert dich. Jetzt sagt der Herr Jesus, ihr seid ganz rein und du bist gebadet in der Wiedergeburt, rein und neu gemacht worden, ausgenommen die Füße, weil du lebst in dieser Welt. Und es gibt keinen Mensch, der über diese Welt geht und der nicht sündigt. Okay? Das eine ist die Stellung, ein Kind Gottes zu sein. Du bist auf dem Küchentisch, du gehörst ihm. Und das andere ist der Wandel, die Veränderung. Hier heißt es, er heiligt sein Volk. Jetzt sind Dinge, die er verändern wird in deinem Leben. Im Hebräerbrief heißt es, dass der Vater jeden Sohn züchtigt, der zu ihm kommt. Und jetzt, das Wort Züchtigung habe ich gerade in den Mund genommen. Da zuckt man zusammen. Was heißt es? Er wird handeln an dir. Er lässt seine Kinder nicht, wie sie sind. Ganz spannender Vers im Titusbrief Kapitel 3, da heißt es, die Gnade nimmt uns in Zucht. Heißt, er arbeitet jetzt an uns. Und er arbeitet an dir. Aber wie macht er das? Wie macht er das? Er macht es dadurch, durch sein Wort. Da heißt es im Kolosserbrief, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Fang heute oder morgen früh 6 Uhr wieder an, in der Bibel zu lesen. Fang wieder an, das Gebet zu suchen. Auch wenn es recht zäh ist. Fang wieder an. Was geschieht, wenn du dich in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus begibst? Was geschieht da in der Gemeinschaft, auch unter den Heiligen, auch in der Gemeinschaft, wie wir sie haben, auch im Brotbrechen und in den Dingen, die angeboten werden? Was geschieht da? Lasst uns gemeinsam noch aufschlagen, 2. Korinther 3, Vers 18. Und das ist etwas Wesentliches. Es ist nicht das Gesetz, das dich verändert oder verwandelt. Das Gesetz ist etwas, was Dinge aufzeigt, aber es hat nicht die Kraft, dich zu verändern. Die Veränderung kommt von Gott selber. Sie ist es. Er ist es, der dich verändert. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Er verändert dich. Er verändert dich. In der Gemeinschaft mit ihm. Es ist ja spannend, du siehst ja manchmal, du kannst manchmal sagen, wer war mit wem zusammen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weil man manchmal Dinge einfach annimmt von dem anderen. Du kannst manchmal sehen, der hat jetzt mit dem und dem betet, weil der oder der betet in einer bestimmten Art und Weise. Und dann redest du mit ihm und oder betest mit ihm, dann merkst du, der war vorher wahrscheinlich mit dem zusammen, weil er in einer bestimmten Art und Weise redet. Und so ist es in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Paulus sagt zu den Galater, ihr Galater, wenn doch endlich Christus Gestalt gewinne in euch, sichtbar wird das, was in euch ist. Ich muss bekennen, dass ich nicht durchkomme. Ich möchte mit einem Vers abschließen, um aufs Füßewaschen zurückzukommen. Lasst uns doch gemeinsam aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 25, Vers 41. Es geht um Nabals Frau. Nabal war tot. Wer wissen will, wer Nabal ist, kann das Kapitel 25 durchlesen. Und dann kommt David und möchte Abigail zur Frau nehmen, weil sie eine weise und schöne Frau war. Und die Diener Davids kommen und werben um sie. Und heißt Vers 40. 25, Vers 40. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Was war das für eine Herzenseinstellung? Bei allem, was du jetzt gehört hast, Dienst in ungetrübter Gemeinschaft, diese Bereitschaft zu haben, deinem Herrn, der für dich geworben hat, der dich erkauft hat, zu dienen und den Seinen die Füße zu waschen. Amen. Vielmals für eure Geduld.